Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um Kommunikation im HR oder vielleicht muss man heute eher People-Kontext sagen. Und ich habe einen Gast dabei. Das ist Silvia Hänig. Sie ist Kommunikationsprofi, gar nicht nur im HR-Kontext, sondern auch weit darüber hinaus. Ich freue mich total, dass du da bist, Silvia. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, Gero. Freut mich auch sehr, dass wir beide das Jahr eröffnen können sozusagen. Was gibt es Schöneres?
Absolut. Vielleicht kannst du den Leuten, die dich noch nicht so kennen, einmal erzählen, was du so machst und wie du auch da hingekommen bist. Deine eigene, ist das eine Agentur, dein eigenes Unternehmen iCom gegründet zu haben. Gibt es ja schon seit längerer Zeit, aber vielleicht kannst du uns das so ein bisschen erzählen.
Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Silvia Hänig. Der Titel nennt sich, wie wir es heute alle immer so schön auf Englisch sagen, Communications and Human Relations Strategist. Dahinter verbirgt sich im Grunde genommen die professionelle Kommunikation für die Personalerzunft. Und da bin ich im Grunde auf Umwegen, wenn man so will, hingekommen. Also ich habe mal in meinem Berufsleben mit dem klassischen BWL, mit Schwerpunkt Marketing gestartet. Habe dann in der Marketingkommunikation recht jung Karriere gemacht, auch im Consumer-Umfeld, bin dann in die Technologie gegangen, in den Automotive-Bereich und habe meine Beratung vor genau 17 Jahren gegründet und bin bis heute eben in dieser Beratung, arbeite mit fähigen Beratern auch weltweit zusammen im Bereich Kommunikation und HR. Und habe mich auf den Bereich Corporate Reputation, also alles, was mit Attraktivität des Unternehmens und des Arbeitgebers zu tun hat, und Leadership Positioning spezialisiert. Und darunter fällt eben immer stärker auch der ganze Bereich Employer Branding, den du ja mit deinem Podcast auch sehr stark beleuchtest, aber auch Employee Engagement Programme, Employee Engagement Stories. Also all das, was es im Grunde genommen dazu führt, dass sich HR-Führungskräfte positionieren, um eben auch neue Talente auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Also quasi Teil des modernen People-Managements, wenn man so will.
Das ist ein ganz, ganz schön umfangreiches Portfolio, was du da im Angebot hast. Und zumindest mein Eindruck ist, dass Kommunikation natürlich immer schon wichtig war, aber sich in den letzten Jahren doch sehr deutlich verändert hat. Ne? Da haben wir einerseits dieses ganze Personal Branding Thema, was ja nicht sozusagen zu unterschätzende Rolle spielt in diesem Kontext. Wir haben aber auch die Tatsache, dass es vielleicht Corona-bedingt, vielleicht aufgrund anderer Dinge, offensichtlich nicht gerade leichter wird für HR-Abteilungen, auch die Mitarbeiter im Unternehmen zu erreichen. Da hast du auch einen entsprechenden Kurs aufgesetzt. Den kann man, glaube ich, über die Quadriga-Akademie buchen. Den Link, den packe ich gerne in die Shownotes rein. Aber wie ist denn dein Eindruck? Du verfolgst das Ganze jetzt seit 17 Jahren. Hat sich da entscheidend was verändert? Oder sagst du, naja, in Grundzügen ist es eigentlich immer noch das gleiche Thema?
Ja, also 17 Jahre verfolge ich es noch nicht so wirklich, Gero. Also eigentlich bin ich seit 5 Jahren in der Beauftragung von Personalvorständinnen und Vorständen, aber auch Personalverbänden tätig. Und da hat sich im Grunde meine Perspektive aus HR auf die Kommunikationsmechanismen erst geschärft, muss man sagen. Also das wäre schön, wenn ich das schon 17 Jahre hätte. So lange ist es aber doch noch nicht her. Und da ist mir im Grunde genommen aufgefallen, dass sehr stark punktuell kommuniziert wird, also an unterschiedlichsten Stellschrauben. Und für mein Seminar habe ich im Grunde genommen dann mal überlegt, und da bin ich auch tatsächlich aus HR, also aus der Employee Journey, muss man sagen, motiviert worden. Was wäre denn, wenn man die unterschiedlichen Erwerbsphasen, in denen sich ein Mitarbeiter befindet, also Hiring, Onboarding, Retention, Develop, also du kennst diese Station auch vermutlich besser als ich. Was wäre denn, wenn man da jetzt quasi genau reinfragt, was braucht denn der Mitarbeiter in unterschiedlichen Erwerbssituationen? Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass Personaler doch natürlich aus ihrer Sozialisierung, ihres Jobs heraus stark aus der Besetzungslogik denken und vorgehen. Dass aber das Denken aus der Adressatenperspektive, was ja wir Kommunikatoren eher in Fleisch und Blut haben, also Stichwort Zielgruppen, Kommunikation, dass das noch nicht so stark ausgeprägt ist und dass das häufig ein bisschen, ich sag mal, flapsig unter den Tisch fällt, aber dass letztendlich das Zünglein an der Waage ist. Also mit anderen Worten, man denkt, es ist eine Nuance, aber diese Nuance macht es heute, gibt heute den Ausschlag. Beispielsweise, wenn wir mal uns die Hiring-Phase als Beispiel anschauen, dann gehören Fragen wie, passt die Unternehmenskultur zu meinen Werten? Wie beantwortet denn das Unternehmen Vereinbarkeit? Wie eigenverantwortlich kann ich arbeiten? Welche flexiblen Beschäftigungsformen bietet denn dieser potenzielle Arbeitgeber? Also das sind alles Dinge, wo im Grunde HR und Kommunikation gemeinsam an einen Tisch gehören.
Absolut, das sehe ich auch so. Das ist auch in meiner Rolle, also quasi, wo ich meine Brötchen mitverdiene, Geschäftsführer von Territory Embrace. Das ist so, wir versuchen immer Kommunikation und falls vorhanden in dem Unternehmen Marketing zusammen mit HR an einen Tisch zu bringen. Aber das sei nur kurz erwähnt, weil ich finde ja fast spannender, was danach passiert. Du hast das eben so ein bisschen angedeutet, vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber du hast gesagt, dass viele PersonalerInnen ganz am Anfang dieses Employee Lifecycle, also wenn es um Attract und Hiring geht, da schon recht stark sozusagen Kommunikation im Kopf haben und entsprechend agieren. Danach vielleicht aber nicht mehr so. So, und jetzt glaube ich ja persönlich, dass wir auf eine Zeit zusteuern. Eigentlich sind wir schon drin, nur viele haben es noch nicht ganz so drastisch gemerkt, wie sich es entwickeln wird, dass Recruiting also noch nicht mal die halbe Miete ist. A, wirst du gar nicht mehr so viele Talente am Markt bekommen können, wie du brauchst als Unternehmen. Das ist das Thema Fachkräftemangel, der sich ja inzwischen zum Arbeitskraftmangel ausdehnt. Und B, fast wichtiger, du hast ja Leute da, die du erreichen musst, die du im Idealfall auch entwickeln musst, Stichwort Reskilling und Upskilling, um überhaupt deine strategischen Unternehmensziele erreichen zu können. So, wenn man das glaubt, was ich gerade gesagt habe, dann ist ja entscheidend, dass in dieser ganzen Retention-Phase, also da, wo die Mitarbeiter schon da sind, ongeboardet sind und dann arbeiten im Unternehmen, dass ich da einen guten Dialog aufbaue, dass ich da die MitarbeiterInnen erreiche und dass ich da vielleicht auch im Sinne von Employee Experience halt sehr nah dran bin und die bestmögliche Erfahrung beim Arbeiten in einem bestimmten Unternehmen nicht nur herstelle durch faktische Themen, Benefits und sowas oder Weiterbildung, sondern eben auch die entsprechende Kommunikation drumherum. Wie siehst du das?
Also ich kann im Grunde hinter deine Beobachtungen absolut einen Haken machen. Ich finde, es ist auch, und deswegen ist wahrscheinlich letztes Jahr auch dieser Kurs so ein bisschen aus den Nähten geplatzt. Man spürt, dass Corona dem Ganzen nochmal einen Schwierigkeitsgrad draufgesetzt hat, im Grunde genommen. Es war ja ohnehin schon schwer, ich nenne es jetzt mal die Gefühlswelt des Mitarbeitenden überhaupt zu erreichen. Und wie du gerade sagst, eine Weiterbildung muss für jemanden, der sich in einer Retention-Phase befindet, nicht denselben Stellenwert haben wie jemand, der gerade an Bord gekommen ist. Das ist ja völlig unterschiedlich. Die Leute haben ja ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte und Joberfahrungen. Was, glaube ich, auch noch erschwerend hinzukommt, ist, wie erreiche ich denn dieses Leistungsempfinden oder erkenne ich überhaupt das Leistungsempfinden eines Mitarbeiters, den ich gar nicht vor Ort habe, also eben sprich der ganze Remote-Bereich. Weil das ist ja im Grunde bei der Kommunikation jetzt gerade vor dem Hintergrund, Belegschaften werden immer heterogener. Das heißt, die Ansprache muss immer individualisierter werden. Ich muss immer stärker auf die Befindlichkeiten einzelner, ja, auch Schlüsselfunktionen, aber auch generell meiner Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Und ich muss im Grunde genommen schon antizipieren, kommunikativ gesprochen, wie fühlt sich denn für diesen Mitarbeiter gerade die Zusammenarbeit an und die Unternehmens- und die Arbeitskultur? Ne? Also fühlt der sich gerade austauschbar? Dann muss ich natürlich versuchen, mit den Mitteln und Wegen und Instrumenten, die mir zur Verfügung stehen, Klammer auf, Klammer zu, bitte nicht nur das Intranet betätigen, dann muss ich mit dieser Klaviatur umgehen. Und da glaube ich, wenn wir da immer nur auf unser Standard-Setting, unseren Standard-Werkzeugkasten zurückgreifen, werden wir da nicht weiterkommen.
Naja, es ist ja
im Gegenteil, dann wird innerlich gekündigt.
Es ist, für mich ist das so ein bisschen eine Frage, wie man eigentlich die Aufgabe einer HR- oder People-Abteilung definiert. Genau. Und ich glaube, es gibt durchaus eine große Anzahl von Unternehmen, die darunter immer noch verstehen, also dass die vertraglichen Themen laufen, dass die Payroll-Prozesse laufen. Man könnte auch sagen, dass das HR-Brot- und Buttergeschäft läuft. Das ist aber eher administrativ verwaltend. Und ich will das jetzt gar nicht runterspielen, weil wenn das nicht funktioniert, dann hat man wirklich ein echtes Problem. Also wenn die Gehaltsabrechnung nicht funktioniert, das geht gar nicht. Ne?
Ja.
So. Aber das ist ja sozusagen nur die Pflicht und die Kür, die in diesen Zeiten von Demografieentwicklung, Digitalisierung und Fachkräftemangel halt immer wichtiger wird, die spielt auf ganz anderen Kanälen. Und ich glaube, dass dann, wenn man jetzt aus der Perspektive eines für HR oder People-Themen verantwortlichen Menschen schaut, CHRO oder Personalvorständin oder wie auch immer man die Position halt benennen möchte, dann reicht es halt nicht, sich nur die Pflichtthemen anzuschauen, sondern dann muss ich wirklich gucken, wie bei den Mitarbeitern eigentlich die Unternehmenskultur präsent ist. Und das ist jetzt eine andere Umschreibung dessen, was du gerade formuliert hast. Aber ich denke, wir meinen das Gleiche. Ich rede auch gern von dem Klebstoff innerhalb einer Organisation. Also warum arbeite ich da? Warum bleibe ich da? Das ist ja mehr als, ich gehe da 8 Stunden hin, habe eine halbwegs interessante Aufgabe und bekomme dafür sogar noch Geld. Sondern im Idealfall steckt ja deutlich mehr dahinter. Ne? Stichwort Purpose. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Unternehmenspurpose, sondern ich meine den Sinn, den jeder Mensch für sich selbst ableitet, warum man das tut, was man tut. Mhm. Und wenn man das so versteht, dann brauche ich natürlich im HR-Bereich jemanden oder von mir aus auch im Kommunikationsbereich, am Ende ist das egal, welches Label da dran geklebt ist, aber ich brauche die Kompetenzen, Fähigkeiten, Skills, die eben diese Art von Kommunikation und zwar nicht nur reintröten, sondern vor allen Dingen aufnehmen, was zurückkommt, ob was zurückkommt, ja. A, mhm. Und wenn was zurückkommt, was überhaupt zurückkommt aus der Mitarbeiterschaft, das sozusagen zu verstehen und damit zu arbeiten. Was für Tipps kannst du denn HR-Teams geben, die sich das jetzt anhören und sagen, ja stimmt, da müssten wir eigentlich drüber nachdenken, diese Ebene überhaupt erstmal stärker in den Vordergrund zu rücken.
Ja, das stimmt absolut. Also mir fiel eben, bevor ich zu den Tipps komme, auch noch so ein bisschen ein, was ich auch immer wieder merke in diesen Seminaren. Es gibt schon erste kleine zarte Pflänzchen, also wo tatsächlich beide Bereiche so ein bisschen ineinander fließen. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf eingehen, dass es organisatorisch ja häufig auch eher so ein bisschen Steine in den Weg gelegt werden, weil das einfach alles noch viel zu kompliziert ist, wie quasi ablauforganisatorisch diese beiden Bereiche überhaupt erst zusammengekoppelt werden.
Warte mal eben, also ich würde fast vorschlagen, dass wir da mal kurz bleiben, um hinterher konkreter auf die Tipps zu kommen, weil meine Erfahrung ist, sowohl aus dem eigenen Erleben, in meiner eigenen Berufsbiografie, als auch als Berater, wenn man so mitkriegt, wie es in anderen Unternehmen abläuft, dass sich ja die Abteilungen Kommunikation und HR, also die liegen sich ja nicht immer vor Freude und Begeisterung in den Armen, sondern da gibt es ja territoriale Kämpfe, Machtkämpfe, wer darf jetzt eigentlich was sagen, liegt Employer Branding bei HR oder Kommunikation? dann interne Kommunikation, da würden wahrscheinlich die meisten PersonalerInnen sagen, ja, wieso, ist so unser Thema. Die Kommunikationsabteilung sieht es natürlich anders. Ich glaube, wahrscheinlich wie du auch, es wäre schlau, die Stärken da zusammenzuwerfen.
Absolut. Also dieses, was du gerade angesprochen hast mit territorialen Kämpfen, dass diesem, ich sag mal, beiderseitigen Qualitätsgefälle, dem sollte man auf jeden Fall entgegenwirken. Und was ich auch erlebe, ist je nach, das muss man aber auch je nach Unternehmenskontext individuell sehen, aber es gibt schon so zwei Ausprägungen, würde ich sagen. Also bei der einen Ausprägung ist es ja so, dass die Kommunikation, wenn sie wirklich gut betrieben wird und auch mit entsprechendem Manpower, ist sie natürlich bei der Unternehmensreputation verankert und auch das Marketing. Dann, wenn es aber tatsächlich um diesen Reputationsbereich Arbeitgeberattraktivität geht, dann sitzt HR im Driver's Seat und hat dort die strategische Rolle. Und die Kommunikation arbeitet, zumindest in meiner Wahrnehmung, dann eher, das ist dann die interne Kommunikation, als operative Einheit zu. Und da geht es eigentlich los, dass man sich tatsächlich eher so in dieser Prozess- und Abstimmungsdenke befindet. Man befindet sich gar nicht mehr auf der Ebene, was braucht der Mitarbeiter? Also dieses einfach gemeinsame Vorgehen von Anfang an findet dann gar nicht mehr statt. Dann im Grunde genommen braucht Kommunikation nur noch seinen Instrumentenkasten öffnen und sagen, was möchtest du denn haben, je nach Thema, ob das Stellenabbau ist, Restrukturierung. Da sind diese Wege schon sehr eingefahren. Und ich finde, man sollte das einfach auch mal so ein bisschen ganzheitlicher betrachten und sich auch mal die Schnittmengen beider Bereiche vornehmen und gucken, Mensch, wo haben wir denn schon Gemeinsamkeiten, wenn es um stellenbezogene oder unternehmensbezogene Informationen geht? Da gibt's ja schon ganz viel. Oder Standortkommunikation. Also es gibt zig Dinge, wo eigentlich beide nebeneinander vermutlich herarbeiten, aber wo im Grunde genommen eine vereinte Steuerung einfach im Sinne der ja modernen Unternehmenskultur stattfinden sollte.
Das ist spannend. Also vor allen Dingen ist auch mal spannend zu schauen, dass so ein Gedanke, der mir gerade kommt, wenn man mal so 5 Jahre nach vorne schaut. Wir wissen ja ziemlich genau, statistisch gesehen, auf was für eine Situation wir zusteuern. Und diese von vielen als dramatisch empfundene Situation auf dem Arbeitsmarkt heute, das ist ja noch ein relativ laues Lüftchen gegenüber der Situation, die wir in 2, 3, 5 Jahren erwarten dürfen. Immer unter der Maßgabe, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiert oder wir ein neues Coronavirus bekommen. Ne? Das sind natürlich Dinge, die alles verändern würden. Aber nehmen wir mal an, unsere Wirtschaft entwickelt sich so halbwegs stabil weiter. Dann wird also dieses Thema immer gravierender. Und ich erlebe zumindest, dass das Thema Mitarbeitergewinnung, also Recruiting, aber auch Retention zunehmend ein Geschäftsleitungsthema wird. Das war früher nicht so. Das waren HR-Themen. Und inzwischen, nennen wir einen CEO, der das nicht mit auf dem Schirm hat, unter seinen 3 wichtigsten Zielen. Da fallen mir also kaum Unternehmen ein, die sagen können, das ist nicht eins unserer 3 Hauptprobleme. Wenn dem aber so ist, dann ist doch völlig klar, dass die Kommunikation auch sehr stark auf diese Themen gehen wird. Und man wird sich dann im Idealfall schlau einigen müssen, wie da die Machtverteilung zwischen HR und Kommunikationsabteilung aussieht. Und ich habe da keine festgelegte Meinung dazu. Ich glaube, das ist unternehmensspezifisch zu sehen. Aber was du da sagst, man muss sich an den Tisch setzen und gemeinsam dran arbeiten. Und jetzt sage ich mal was, da bin ich gespannt, was du dazu denkst. Eine gemeinsame Strategie entwickeln. Also nicht ad hoc punktuell kommunizieren, sondern wirklich strategisch geplant überlegen, wofür stehen wir. Das ist natürlich jetzt hier Employer Branding 1x1. Wofür stehen wir als Arbeitgeber? Was ist unsere Story? Was sind unsere Beliefs? Worauf soll die Kommunikation einzahlen? Nach außen und nach innen. Ich würde es am liebsten sogar umdrehen, nach innen und dann nach außen, weil wenn das innen nicht funktioniert, dann wird es außen ganz schwierig. Die meisten denken ja in dieser Beschaffungsnot erstmal immer nur an außen. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt eigentlich intern. Und das muss man, glaube ich, klar haben. Was ist die Geschichte? Und das muss sehr eng mit der Unternehmensstrategie an sich verknüpft sein.
Absolut. Also das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch diese zwei neuralgischen Punkte oder sagen wir mal zwei neuralgischen strategischen Punkte, eben Fokus auf Rekrutierung, weil da läuft sehr viel Geld rein. Das muss sich ja auch quasi irgendwann mal amortisieren. Also ich kann ja nicht immer nur rekrutieren und nachher stelle ich fest, die Fluktuation ist entsprechend hoch. Irgendwas stimmt ja dann nicht. Also es läuft ja auch häufig immer wieder auf die Unternehmenskultur zurück. Es wird ja häufig, die Rückkopplung findet ja immer wieder statt. Und selbst HR sagt dann häufig, ja, da müssen wir in der Kultur was verändern. Mhm. Das ist schon mal ein Indiz. Und auch die Retention-Phase kostet ja im Zweifel dann auch wirklich ziemlich Geld. Das heißt also, das sind ja so zwei Schmerzpunkte. Und das beobachte ich ähnlich wie du, dass die schon zur Chefsache natürlich erklärt werden. Aber ich glaube, und da muss man tatsächlich noch so ein bisschen missionarisch und gebetsmühlenartig vorbauen im Moment noch, bevor wir in diese nächsten vier, fünf Jahre kommen, dass wir stärker auf die Wahrnehmungs- und Interessensziele gehen, also aus der HR-Perspektive gesprochen. Ich muss mich nicht so sehr damit beschäftigen, wie sieht meine Story aus? Das ist nämlich immer eher so die erste Frage, ja, müssen wir unsere Botschaften verändern? Mhm. Nee, ich muss erstmal wissen überhaupt, welche Erwartungen hat denn der Mitarbeitende jetzt gerade oder wie kann ich die denn greifbar machen? Welche Interessensziele definiere ich denn überhaupt? Und das ist, finde ich, auch für die Kommunikation derzeit eine der schwersten Aufgaben, weil wir haben es heute mit vielen, hatte ich vorhin schon gesagt, Befindlichkeiten, bestimmten Einstellungen zum Job zu tun. Es ist ja nicht mehr nur der Job alleine, es ist ja die gesamte Lebenssituation, um die sich quasi der Arbeitgeber auch irgendwo mit kümmern muss und die er kommunikativ adressieren muss. Die Amerikaner haben da so schön dieses Wort Care Story geprägt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
In der Tat aber ich bin ganz neugierig zu erfahren.
Ja, naja, also es ist im Grunde genommen, die kochen auch nur mit Wasser. Also es ist aber eher so diese Direktive, schaut mal in eurer internen Kommunikation und das kann natürlich auch nach extern gehen, weil das zahlt wieder auf die Marke ein. Kümmert euch. Dieses Kümmern solltet ihr für euch analysieren. Was bedeutet das Kümmern in unterschiedlichsten Erwerbsphasen?
Also kümmern ich kann, das, ja, ja. Entschuldigung, will dich gar nicht unterbrechen, mach erstmal weiter.
Ja, kümmern kann für einen gestandenen Manager, der beispielsweise am Ende seines Arbeitslebens ist, bedeuten, er möchte weniger arbeiten, Stichwort Arbeitszeitreduktion und möchte vielleicht nebenbei noch ein Buch schreiben. Und kümmern kann aber für eine Young Professional Dame, die jetzt irgendwie gerade mit vollem Elan Karriere machen will, was ganz anderes im Messaging und in der Wahrnehmung bedeuten. Das ist sehr schwer und das hat auch mit sehr individueller Ansprache zu tun. Aber ich glaube, ohne diesen Ansatz werden wir immer wieder das Gießkannenprinzip haben. Und das funktioniert eben einfach nicht mehr.
Finde ich mega spannend. Und zwar jetzt gar nicht aus meiner Saatkornrolle heraus, sondern ich bin ja auch Geschäftsführer und das sind genau die Themen, über die wir gerade selber nachdenken. Also ich würde immer meinen, wir haben eine gute, wertschätzende, auf Augenhöhe funktionierende Kultur. Das denke ich als Geschäftsführer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle MitarbeiterInnen das so sehen und unterschreiben würden. Und es geht genau darum, herauszufinden, erstmal, wie ist denn die Wahrnehmung? Und zwar jedes und jeder Einzelnen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also wir machen alle zwei Jahre eine Mitarbeiterbefragung. Das ist konzernmäßig so. Wir gehören zum Bertelsmann-Konzern. Aber da sind natürlich zeitliche Rhythmen, die überhaupt nicht mehr in diese Zeit passen. Das ist mal vor etlichen Jahrzehnten so entwickelt worden. Wir führen jetzt ein Tool ein, wo wir alle zwei Wochen sozusagen die Stimmungslage auf verschiedenen Faktoren überprüfen, um einen Ansatzpunkt für Kommunikation zu haben. Das ist so ein erster Schritt und das bringt mich zu der Frage, die ich dir eben schon gestellt habe, jetzt ein bisschen konkreter. Was sind die Tipps, die du HR-Teams oder auch Kommunikationsteams oder Geschäftsleitungsmitgliedern auf den Weg mitgeben kannst. Wie nähert man sich dieser individuellen Kommunikation, die du gerade angesprochen hast?
Also die dein Ansatz war schon genau der richtige, auch mit Befragung. Also HR ist ja ein Bereich, die machen wirklich viele Befragungen bei ihren Mitarbeitern, auch in unterschiedlichsten Positionen, Unternehmensbereichen, Führungsstufen. Also das gibt es ja schon alles. Aber diese Befragung, und da hattest du ja eben auch schon, fand ich ganz klasse, dass ihr das eben auch schon in die Wahrnehmungsecke transportiert, darüber gesprochen. Also das ist im Grunde auch das, worum es bei Care geht. Man sollte einfach versuchen, den Mitarbeitern in das Empfinden und in die Befindlichkeiten einfach stärker reinzugucken. Nämlich, wenn man eben auf das Why geht, beispielsweise wie das klassische Why vom Purpose, dann könnte man eben auch fragen, worum kümmert man sich gerade? Was ist dem Mitarbeiter gerade in seiner Situation wichtig? Und die große Überschrift ist dabei, versuchen, in die Gefühlswelt zu gelangen. Und da habe ich eben gerade auch in meinem Seminar, da geht es eben um tatsächlich wichtige W-Fragen. Damit arbeitet ja die Kommunikation sowieso seit Jahr und Tag. Also was ist von Bedeutung? Wie kann man es ansprechen, damit es einen Nutzen und einen Wert, vor allem den Wert ist ganz wichtig für den Mitarbeiter, in seiner Situation hat? Das darf man eben auch nicht zu statisch betrachten, weil die Werte verändern sich sicherlich auch, aber dass man einfach eine Momentaufnahme hat. Und erst wenn man diesen Bereich des Warums und des Kümmerns und das einfach, dass sich der Mitarbeiter stärker öffnet in diesen Befragungen. Wenn man darüber die Wahrnehmung griffig hat, erst dann kann man in die Inszenierung oder in das, wie beantworten wir das Ganze gehen und in die Kanalfrage, also über welche Kanäle kommunizieren wir. Aber das ist im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt. Und ich glaube auch, HR ist gar nicht mehr so weit entfernt davon. Sie müssen einfach nur stärker aus dieser standardisierten Ansprachesituation rauskommen und mehr in die emotionale Ansprache. Also wie stark berührt denn ein Mitarbeiter ein bestimmtes Thema oder berührt es ihn gar nicht? Häufig ist es ja so, dass die Personaler sagen, die Angebote liegen vor, aber niemand nutzt sie oder wenige nutzen die Angebote. Oder die Leute wissen gar nicht, dass es dieses Angebot gibt. Da frage ich mich dann immer, okay, habt ihr mal ergründet, woran das liegt? Mhm. Ne? Oder auch das Thema Relevanz ist ja auch ein ganz wichtiges. Also das sind Punkte, die sind teilweise sehr feinziselig, aber die gehe ich tatsächlich Stück für Stück durch und die muss man auch üben. Also das kann man nicht in einem Wurf machen und sagen, so, jetzt haben wir es. Sondern da muss man eben immer wieder rangehen und sich fragen, ist das Thema, für wen ist es relevant? Welche Bezugsgruppen gibt es denn? Haben wir beispielsweise Commitment aus der Geschäftsführung? Auch ein ganz wichtiger Punkt, der aber, glaube ich, mittlerweile schon, würde ich sagen, ganz gut durchgesickert ist. Was häufig auch wichtig ist, und das hatte ich eben schon ein bisschen angesprochen, eben, man muss diese systemischen Hindernisse analysieren. Systemisch, / kommunikativ systemisch. Also woran kranken die HR-Angebote immer noch und wo müssen wir vielleicht auch von unserer derzeitigen Botschaftenfixiertheit einfach mal runterkommen?
Kannst du für diese systemischen Hindernisse einmal ein Beispiel nennen?
Mir fällt da ein Beispiel ein, wenn es um das Thema Rekrutierung geht, dann ist es häufig so, dass viele Arbeitgeber, die sich zwar auf ihren Karriereseiten mit Familienfreundlichkeit schmücken, die das aber dann im Gespräch mit potenziellen Kandidaten überhaupt nicht thematisieren. Also warum auch immer. Zum Beispiel, weil sie noch keine entsprechenden Lösungen dafür haben, weil sie eben noch keine flexiblen Arbeitskonzepte auf dem Tisch haben. Das meine ich mit systemisch. Das heißt, es muss eben auch, wenn ich es schon propagiere, dann sollte ich das Ganze eben auch leben.
Ja, verstanden. Alles klar.
Also das ist so ein Beispiel. Oder ich hatte letztes Jahr eine ganz interessante Sache, das fand ich auch spannend, einer großen Wirtschaftskanzlei. Da trat der HR-Director an mich heran und sagte, wir müssen den Nachwuchs für weitere Karrierestufen begeistern. Und dann haben wir natürlich gemeinsam überlegt, naja, wie geht das denn? Also nicht nur, dass man transparent macht, was kann man auf jeder Stufe verdienen und was steht auf der Visitenkarte, sondern wir haben Leute, Mitarbeiter aus diesen, ich sag mal, Senior-Bereichen, also aus dem Führungsumfeld, gefragt, ob sie nicht einfach mal in Form von Karriere-Stories, haben wir es dann genannt, wirklich ganz offen über ihren eigenen Weg, der natürlich mit Engagement zu tun hat, mit Initiative zeigen, mit dranbleiben und aber auch mit Unwägbarkeiten. Also wir haben Stereotypen aufgeräumt, gerade bei dem Thema, wenn eine Mutter Partnerin in einer Kanzlei werden möchte, war das ja immer auch so ein bisschen tricky. Das ging ja nicht immer, weil die arbeiten ja auch bis abends und so weiter. Und das kam sehr gut an, weil im Grunde genommen die Gefühlswelt und die im Grunde auch nicht ausgesprochenen Dinge ganz klar auf den Tisch gebracht wurden. Und das würde ich mir wünschen, dass das einfach noch stärker von HR auch realisiert wird.
Verstehe. Du Silvia, ich glaube, wir könnten 2 Stunden jetzt weitersprechen. Du hast so viele Beispiele und ich glaube, wir konnten das Thema jetzt in dieser Zeit echt nur anreißen. Also ich verlinke das Seminar von dir in den Shownotes, auch ICOM natürlich. Sehr, sehr spannend, was du da erzählst. Auch für mich total relevant. Werde ich noch intensiv drüber nachdenken. Letzte Frage an dich mal ganz persönlich. Hat dich irgendwas in letzter Zeit inspiriert, was du gerne mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen würdest?
Ach, Gero, ja, mich inspiriert so viel im Job und außerhalb des Jobs. Und ich würde sagen, also eine Sache, die mich tatsächlich beschäftigt, Inspiration, ja. Ich würde eher sagen, die triggert mich so ein bisschen in Richtung, da muss irgendwie eine Lösung geschaffen werden. Und zwar habe ich mir über die Feiertage so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, du kennst es, diese Redewendung ja auch, dieser Talking Action Gap. Damit habe ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt. Das geht so ein bisschen in die Psychologie schon rein. Das ist eigentlich das, was viele Studien immer erzählen. Ja, man realisiert, dass man sich verändern muss, aber dann doch im Tagesgeschäft bleibt alles, wie es ist. Ne? Also im Grunde das Wissen ist da, dass etwas verändert werden muss, also eben kognitive Dissonanz heißt es ja. Dann entsteht natürlich ein schlechtes Gefühl, aber eigentlich geht dann doch nichts voran. Und das kommt ja auch bei vielen unserer HR-Studien immer wieder raus. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie kommt man denn dahin, dass man da mal einfach ein bisschen mehr konkret in die Umsetzung geht? Und da glaube ich, dass diese ganzen empirischen Ergebnisse, dass da einfach noch zu wenig auf diese psychologischen Mechanismen, die ja gerade jetzt durch Corona wahrscheinlich noch relevanter denn je sind, dass wir versuchen müssen, jenseits von empirischen Ergebnissen einfach stärker auch auf die was spielt sich psychologisch da ab und wie können wir darauf reagieren, organisatorisch und bei Karriereveränderungen? Also ich glaube, das ist was, wo ich mich dieses Jahr gerne stärker mit beschäftigen möchte und auch im Sinne von dem Weiterdreh von weiterer Professionalisierung von HR-Kommunikation.
Alles klar. Können wir ja irgendwann nochmal drüber sprechen in diesem Format.
Gerne.
Ich kann jetzt erstmal nur sagen, ich fand dieses Gespräch mit dir jetzt sehr inspirierend und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast und wünsche dir ein richtig gutes Jahr 2022. Genau. Also alles Liebe und ganz herzlichen Dank, Silvia.
Ja, danke schön, Gero. Ich wünsche dir dasselbe natürlich auch und hoffentlich sehen wir uns auch mal wieder in Person. Das geht mir tatsächlich ein bisschen verloren derzeit.
Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Also, bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Jo, Das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.